Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ja, normalerweise sind wir nur einmal im Jahr hier, wenn österreichischer Jugendsabbat ist. In diesem Jahr sind es zweimal. Wer von euch war schon hier, als jede Woche Gottesdienst hier war? Ah, das sind doch eine ganze Reihe von Händen, die das hier noch von früher kennen. Ich selbst gehöre nicht dazu. Und ja, schön, dass wir uns auch mal wieder hier im kleineren Kreis, im kleineren Raum so versammeln können. Ist euch das auch schon mal so gegangen? Ihr sitzt im Auto und fahrt in Urlaub. Du und deine Familie. Der Stress des Vorbereitens, des Einpackens fällt endlich von dir ab. Und ihr seid so 5 Minuten gefahren, du kommst langsam zur Ruhe innerlich in deinen Gedanken, gehst alles nochmal durch, wie das so werden wird mit dem Urlaub, wie es zu Hause gewesen ist. Und auf einmal sagt dein Ehepartner zu dir, du sag mal, haben wir auch das Dachfenster geschlossen? Wir haben doch noch gelüftet vorhin. Und als du im Keller warst, hast du auch das Licht wieder ausgemacht. Und du denkst, Mensch, wie war denn das? Stell dir mal vor, es regnet rein, während wir in Urlaub sind. Habe ich irgendwas übersehen? Ja. Bist du dir sicher, dass du alles im Griff hast? Dass du alles unter Kontrolle hast? Dass zu Hause alles in Ordnung ist? Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir, dass ihr so gerne Kontrolle habt wie ich. Über die Familienfinanzen, über den Wartungsplan des Autos, darüber, dass das Geschirr auch richtig in die Spülmaschine eingeräumt ist, dass sich nichts berührt und nichts kaputt geht. Und dass auch die Vorräte an Toilettenpapier, an Sojamilch, an Reis gut aufgefüllt sind, dass nie mal ein Problem entsteht, wenn die Ehefrau kochen will. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt das Sprichwort. Und interessanterweise, die Herkunft dieses Sprichworts wird dem russischen Politiker und Mitbegründer des Kommunismus, dem Lenin, zugeschrieben. Er hat es wohl nicht genau so gesagt, aber es ist abgeleitet aus einem seiner Werke, nicht aufs Wort glauben, aufs strengste prüfen. Das ist die Losung der marxistischen Arbeiter. Ja, es gibt auch im Russischen, so habe ich mir sagen lassen, eine bekannte Redewendung, vertraue, aber prüfe nach. Diese Redewendung soll Lenin häufig benutzt haben. Und wenn man sich so die russische Geschichte anschaut, dann hat eigentlich dieses Sprichwort etwas Tragisches an sich. Besonders in der Stalinzeit. Wer sich ein bisschen auskennt vielleicht. Stalin war einer, der niemandem vertraute. Und zugleich versuchte er, alles zu kontrollieren. Und Millionen von Russen verloren zu seiner Zeit sinnlos ihr Leben, weil sie der Gegnerschaft des Regimes bezichtigt wurden. Und das war oft völlig unbegründet. Es war totale Willkür. Keiner konnte seines Lebens sicher sein. Wenn man denunziert wurde, konnte man nichts machen. Es muss einfach eine furchtbare Zeit gewesen sein. Ja, und da sind wir schon bei einem Aspekt von Kontrolle. Der Staat ist mitunter als Kontrolleur aktiv. Allen voran die totalitären Staaten. In China soll das Überwachungssystem ja extrem gut ausgebaut sein. Auch in anderen Ländern wie Russland zum Beispiel. Wenn man dort an einer Demonstration teilnimmt und sich vielleicht diese Demonstration kritisch gegenüber der Regierung äußert, dann wird man kontrolliert, die Personalien werden aufgenommen. Und so hat der Staat einen schon mal ein bisschen in der Datei. Und man ist einer Kategorie zugeordnet. Ja, wir empfinden sowas natürlich als bedrohlich. als Eingriff in die persönliche Freiheit. Aber Überwachung, Kontrolle hat auch positive Aspekte. In der Verbrechensbekämpfung zum Beispiel. Es gibt so eine Sendung im Fernsehen, die schaue ich mir ab und zu ganz gerne mal an. Augenzeuge, Kamera. Da geht es um Mordfälle, die mit Hilfe von Videoüberwachung, mit Hilfe von Kamerasystemen aufgeklärt werden in den USA. Ohne solches Filmmaterial wäre so mancher Fall nie aufgeklärt worden. Ja, und das gibt natürlich auch so ein Gefühl der Befriedigung und der Sicherheit. Ja, also Kontrolle ist so ein Thema, was zwiespältige Gefühle in uns auslöst. Versetzen wir uns mal in die Lage desjenigen, der kontrolliert wird. Nicht so ein gutes Gefühl, oder? Die Älteren von euch, wie ist es euch ergangen, als ihr an der deutsch-deutschen Grenze wart damals und einreisen wolltet in die DDR oder nach Berlin, West-Berlin, oder umgekehrt ausreisen wolltet? Oder wenn wir heute an Flughäfen kontrolliert werden, wenn wir in andere Länder einreisen, wenn wir ausgefragt werden, wenn vielleicht unsere Fingerabdrücke genommen werden, dann haben wir oft nicht so positive Erinnerungen daran. Kontrolliert zu werden hat etwas Bedrohliches, etwas Bedrückendes. Einem, was einem nicht so gefällt, wo man sich dagegen sträubt, wo es einen inneren Widerstand gibt. Ja, und zugleich hofft man, dass es dann auch möglichst schnell vorbei ist. Zugleich ist Kontrolle auch wichtig für einen selbst, für das eigene Leben. Als ich mich mit dem Thema Kontrolle in der Vorbereitung auf diese Predigt beschäftigt habe, fand ich es interessant, dass es hier auch entwicklungspsychologische Aspekte gibt, also die Bedeutung der Kontrolle beim Heranwachsen eines Menschen. Und da hieß es, also schon Säuglinge und Kleinkinder kontrollieren ihre Umwelt. Das habe ich erst nicht verstanden. Aber das ist so gemeint. Ein Baby oder ein Kleinkind, das schreit und dadurch seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringt, ruft in seiner Umwelt eine Reaktion hervor. Und die natürliche Reaktion der Eltern ist, dass sie ihr Kind versorgen. Dass sie ihm zu trinken geben, zu essen geben, dass sie es wickeln. Und es gibt dem Baby ein Stück Sicherheit, dass es versorgt wird, dass es in seinen Bedürfnissen wahrgenommen und angenommen wird. Und man kann sich gut vorstellen, dass ein Kind, das solche positiven Erfahrungen nicht macht, stark verunsichert wird. Wenn es schreit und nicht versorgt wird, wenn es kein Essen bekommt, wenn es nicht gewickelt wird, wenn es vernachlässigt wird, dann ist es offensichtlich, dass sich das negativ auf die Psyche eines Kindes auswirkt. Das heißt, Kontrolle ist etwas Positives, etwas Wichtiges für den Menschen. Kontrolle steht für das Empfinden eines Menschen, etwas beeinflussen zu können, etwas gestalten zu können. Und das hat etwas mit Motivation zu tun, Motivation im Leben. Wenn ich etwas beeinflussen, etwas gestalten kann, was macht das mit mir? Es wird mich motivieren, etwas zu leisten. Und wenn ich merke, mein Einfluss ist gering, ich habe kaum Gestaltungsspielraum, ich bin Gefangener meiner Umstände oder derer, die Macht über mich haben, was wird das für mich bedeuten? Es wird mir viel Kraft kosten, ich werde enttäuscht sein, frustriert, demotiviert. Werfen wir noch einen Blick auf einen anderen Aspekt von Kontrolle, bevor wir dann einen geistlichen Bezug herstellen wollen. Fragen wir uns, warum kontrollieren wir? Die Antwort ist, weil es Risiken gibt. Wir kontrollieren, weil wir Risiken minimieren wollen. Und das ist ganz typisch in der Arbeitswelt zunächst mal. Firmen haben Risiken, mit denen sie umgehen müssen. Bei einem Unternehmen, das Lebensmittel produziert, können Vorräte verderben. Das muss kontrolliert werden, dass das nicht passiert. Oder international tätige Firmen haben Währungsrisiken. Eine Währung kann sich abwerten oder aufwerten, vielleicht in die falsche Richtung, dann würde die Firma Geld verlieren. Man versucht also durch Systeme, durch Kontrollen, Systeme und Kontrollen einzuführen, um die Risiken zu minimieren und den Bestand des Unternehmens zu sichern. Das heißt, man vertraut nicht einfach, dass die Risiken schon irgendwie nicht zu groß werden und dass es schon gut gehen wird, sondern man ergreift konkrete Maßnahmen. Wie gesagt im Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, ich denke, das ist alles gut nachvollziehbar. Wie geht es uns jetzt in unserem persönlichen Bereich, unserem persönlichen Leben? Geht es uns da nicht auch so, dass wir Risiken minimieren wollen? Zum Beispiel unsere finanziellen Risiken. Wir kontrollieren immer wieder unseren Kontoauszug bei der Bank, um zu wissen, ob wir noch genug Geld auf dem Konto haben, ob wir sparen müssen bis Ende des Monats oder ob wir so weitermachen können wie bisher. Oder unsere gesundheitlichen Risiken. Wir gehen regelmäßig zum Arzt, lassen uns durchchecken, gehen auch zum Zahnarzt, obwohl es schwer fällt vielleicht. Wir gehen zur Krebsvorsorgeuntersuchung, zur Blutabnahme, um zu kontrollieren, ob wir wirklich noch so gesund sind, wie wir meinen und hoffen. Dazu gehört auch, dass wir unsere geistlichen Risiken kontrollieren wollen. Wir wollen doch alle auf der neuen Erde dabei sein, oder? Aber es gibt das Risiko, dass das nicht der Fall sein könnte. Und darum kontrollieren wir die Entwicklung unserer Kinder, mit wem sie Umgang haben, was sie anschauen, was sie hören, was sie spielen, welche Beziehungen sie aufbauen. Und wir greifen ein, wenn wir denken, dass es in eine falsche Richtung geht. Und wir versuchen alles zu vermeiden, was einen schlechten Einfluss auf sie ausüben könnte. Und dieser letzte Punkt, der führt uns nochmal zu einer neuen Ebene von Kontrolle, nämlich auf die Beziehungsebene, im zwischenmenschlichen Miteinander. Welche Bedeutung hat Kontrolle hier? Inwieweit möchte man vielleicht kontrollieren, was der andere tut? Wie viel Freiheit kann man dem anderen gewähren? Und da kommt das Vertrauen ins Spiel. Ist Vertrauen da? Ist Kontrolle da? Ist hier auch Vertrauen gut, aber Kontrolle besser? Gilt das auch in unseren menschlichen Beziehungen? Und da möchte ich jetzt zunächst mal bei der Beziehung zwischen Gott und Mensch anfangen. Wir haben eingangs von Josef gehört, Psalm 139. Für mich ein faszinierender Psalm. Ihr könnt ihn ruhig mit aufschlagen und vielleicht auch noch mal so mit die Verse lesen. Ja, ich würde sagen, brillante Poesie durch David im Hebräischen und auch super übersetzt von Luther. Herr, erforsche mich und erkenne, wie ich es meine. Man könnte auch übertragen und formulieren, Herr, du kontrollierst mich und prüfe doch bitte meine Motive. Und dann geht's genau los. Gott sieht alles. Gott weiß alles. Gott ist der ultimative Kontrolleur. Ich sitze oder stehe, Gott weiß es. Ich liege oder gehe, Gott sieht es. Gott sieht alle meine Wege. Aber wenigstens meine Gedanken. Meine Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, heißt es in einem Lied. Ein Lied, das man anführt, um der Kontrolle des Staates zu entgehen oder zu sagen, nein, alles kontrolliert der Staat dann doch nicht. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Gilt das auch bei Gott? Offensichtlich nicht. David sagt es: Du siehst meine Gedanken von Ferne. Keine Privatsphäre, keine Geheimnisse. Gott kennt auch meine Gedanken. Ja, sogar was ich sagen will, Gott weiß Bescheid. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Kann man Gottes Kontrolle entgehen? Jona dachte noch, vielleicht ja. Ich nehme ein Schiff nach Tarsis, um den Augen Gottes zu entgehen. Aber David ist sich bewusst, keine Chance. Wohin soll ich gehen von deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Steige ich ins Flugzeug, so bist du da. Verstecke ich mich in Bergwerken und tiefen Höhlen, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich führen. Gott sieht alles, Gott weiß alles, keine Chance, seiner Kontrolle zu entkommen. Und man fragt sich ja, wann hat David diesen Psalm geschrieben? Vor Bathseba oder nach Bathseba? Vor dem Ehebruch und dem Mord oder danach? Wenn er es danach geschrieben hat, müsste da nicht sehr viel schlechtes Gewissen, Unbehagen und Angst mitspielen? Wir müssen diese Frage offen lassen. Aber Tatsache ist, trotz aller dieser Dinge, die David in Psalm 139 beschreibt, trotz dieser totalen Kontrolle Gottes, empfindet David es nicht als Bedrohung. Er hat nicht dieses Big Brother is watching you Gefühl, sondern er fühlt sich vielmehr von Gott getragen. Vers 10. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Oder Vers 5. Diese Erkenntnis ist mir zu genau. Punkt, Punkt, Punkt. Wie? Zu bedrohlich? Zu angsteinflößend? Zu Freiheit raubend? Nein, zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen, sagt David. Wie geht es uns damit, dass Gott alles weiß? Völlige Transparenz, keine Geheimnisse. Nichts ist verborgen, kein Doppelleben möglich. Kein so gutes Gefühl, würden wir vielleicht sagen. Aber auf der anderen Seite, da ist einer, dem wir nichts vormachen können. Da ist einer, bei dem wir keine Masken tragen müssen. Bringt eh nichts. Da ist einer, der mich durchschaut. Da ist einer, vor dem meine innersten Motive offen liegen. Und jetzt liegt es an mir, was ich daraus mache. Psalm 139, Vers 24, der Schluss des Kapitels. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Ja, Gott, zeige mir das, mache mir das bewusst und leite mich auf ewigem Wege. Leite mich auf einem Weg, der über das Irdische hinausgeht, der in dieser Welt und der zukünftigen Bestand hat. Also was David sagen will, ist letztlich, Gott weiß alles. Ja, er sieht alles. Aber das macht mir keine Angst. Kontrolle ist theoretisch da, spielt aber keine Rolle. Mein Gott und ich, das ist eine Vertrauensbeziehung, keine Kontrollbeziehung. Ich fühle mich nicht kontrolliert, nicht überwacht. Ich fühle mich angenommen und geliebt. Ich weiß, dass Gott das Beste für mich will. Das habe ich auch so erfahren. Und darum vertraue ich ihm mein Leben an, sagt David. Ich bin offen für Veränderung. Herr, zeige mir, wo ich noch wachsen muss, in meiner Persönlichkeit, in meinem Verhalten, in meinem Glauben. Gehen wir jetzt von dieser persönlichen Beziehung zwischen Gott und David nochmal hin zu einem etwas weiteren Blick auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk in der Bibel. Wie führt Gott sein Volk? Im Schöpfungsbericht überträgt Gott dem Menschen Verantwortung. Das haben wir gleich auf den ersten Seiten der Bibel. 1. Mose 1, Vers 26, Vers 28. Der Mensch soll die Schöpfung bewahren. Und wir können sagen, kontrollieren. Kontrollieren, dass sich Dinge gut entwickeln. Dann der erste Brudermord. Gott stellt keinen zur Rede. Früh sieht man hier, wie Gott arbeitet. Gott schenkt Freiheit. Gott kontrolliert keinen nicht. Er verhindert den Tod Abels nicht. Vielleicht wäre es Adam und Eva lieber gewesen, Gott hätte es verhindert. Aber nein, Gott tat es nicht. Er stellt keinen zur Rede, das schon, um ihm etwas bewusst zu machen. Aber dann entlässt er ihn wieder in die Freiheit. So ist Gott. Er schickt die Sintflut erst, als die Bosheit der Menschen völlig ausufert. Gott verhindert auch erst spät den Turmbau zu Babel. Gott führt Abraham, indem er eine Vertrauensbeziehung zu ihm aufbaut. Und ähnlich ist es mit Isaak, mit Jakob und Josef. Und dann der Auszug aus Ägypten. Am Sinai finden wir den Bundesschluss, die Verkündigung der 10 Gebote. Schauen wir mal in 1. Mose 19, Vers 5 und 6. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Nur eine Bedingung ist hier genannt: Gott gehorchen und seinen Bund halten. Dann bezeichnet uns Gott als sein Eigentum. Ist das nicht ein toller Gedanke, Eigentum des großen Gottes zu sein? Und wir sehen dann auch in den nächsten Jahrhunderten immer wieder, Gott führt sein Volk mit Vertrauen und Liebe. Probleme gibt es dann, wenn sich das Volk von Gott abwendet, was leider viel zu häufig geschieht. Das geschieht bis zum Höhepunkt oder sagen wir besser Tiefpunkt, bis zur babylonischen Gefangenschaft. Was passiert an diesem Tiefpunkt und dann danach? Gott ändert seine Taktik nicht. Er wirbt weiterhin mit Liebe und Vertrauen um sein Volk. Und wir finden bewegende Texte gerade bei Jesaja, diese Kapitel 40 bis 55. Das sind mit die schönsten Kapitel, die es in der Bibel gibt, so denke ich. Das Volk ist auf dem Tiefpunkt. Und Jesaja schreibt, Jesaja 40, Vers 1 und 2, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Gott hat sein Volk gestraft, ja, aber nun vergibt er und schenkt einen neuen Anfang. Basis des Neuanfangs ist wieder das Wort Gottes, so wie es auch am Sinai war. Vers 8, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und dann diese starken Texte in Vers 29 bis 31, Kapitel 40, Jesaja. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Sind das Verse, die unser Herz erreichen? Mein Herz erreicht das. Oder Kapitel 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und dann zum Ende dieses Abschnitts, Kapitel 40 bis 55, da haben wir in Kapitel 54 nochmal so die Beweggründe Gottes dargelegt. Die Beweggründe Gottes für sein Handeln mit dem Menschen. Jesaja 54, Vers 7. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Merkt ihr diese Dialektik in diesen Versen, diese Gegensätze? Der kleine Augenblick des Verlassens, den Gott überhaupt nicht freut, der ihn zutiefst schmerzt. Und dann der Gegensatz seiner großen Barmherzigkeit, mit der er sein Volk wiederherstellt. Dieser kleine Augenblick der Trennung, dass Gott sein Angesicht verbirgt, im Gegensatz zu der ewigen Gnade und Erlösung, die Gott seinem Volk verheißt. Da ist nicht der kontrollierende, sondern der werbende, liebende Gott, der sich eine Vertrauensbeziehung wünscht. Nochmal die Frage, erreicht das unser Herz? Erreicht das dein und mein Herz? Und jetzt der Kontrast. Wie gehen die Verantwortlichen im Volk mit dem Neuanfang nach der babylonischen Gefangenschaft um? Sie schlagen einen anderen Weg ein, der sich vom Weg Gottes unterscheidet. Sie wollen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und führen Neuerungen ein. Die Idee: weitgehende Kontrolle durch selbst geschaffene Gebote verhindern den Abfall von Gott. Kontrolle verhindert den Abfall von Gott. Sie machen einen Zaun um die Tora, um die Gebote in den fünf Büchern Mose. Das Halten dieser 613 Zusatzgebote im Judentum soll verhindern, die göttlichen Gebote zu missachten. Und wohin das geführt hat, sehen wir zur Zeit Jesu. Und das studieren wir ja auch gerade in der Sabbatschule. Der Berufsstand der Pharisäer und Schriftgelehrten, die das Wesentliche ihres Glaubens total aus den Augen verloren haben. Eine Gelehrsamkeit, die Nebensächlichkeiten diskutiert und den Bezug zum realen Leben verloren hat. Wie traurig ist diese Entwicklung? Wie traurig, dass dies zur Ablehnung des Messias geführt hat? Was können wir daraus lernen? Kontrolle ist kein Allheilmittel, um die Treue zu Gott zu sichern. Wenn wir uns fragen, was können wir tun, um Jugendliche und Erwachsene in der Gemeinde zu halten, dann kann die Antwort nicht sein, wir müssen sie mehr kontrollieren. Wir müssen mehr aufpassen, was sie tun, was sie lesen, womit sie sich beschäftigen. Wir müssen mehr Verbote aussprechen. Wir müssen sie noch mehr vor bösen Einflüssen schützen. Ich erkenne nicht, dass das der Weg ist. So wie es Gott bei seinem Volk versucht hat, müssen wir versuchen, das Herz der Menschen zu erreichen. Das ist ein Ansatz mit Risiko. Nicht jedes Herz lässt sich erreichen. Dabei wird es Enttäuschungen und Rückschläge geben. Aber es ist der Weg, den Gott selbst gewählt hat. einen besseren Weg werden wir nicht finden. Fassen wir zusammen. Kontrolle ist wichtig und hat ihren Platz, besonders auf institutioneller Ebene. Firmen müssen Risiken kontrollieren. Aber Kontrolle ist nicht alles. Wenn wir tiefgehende, erfüllte Beziehungen suchen, dann müssen wir auf Vertrauen bauen, nicht auf Kontrolle. So wie es Gott mit seinem Volk gemacht hat. Zum Vertrauen gehören immer zwei. Bin ich bereit zu vertrauen? Bin ich bereit, mich des Vertrauens würdig zu erweisen? Bin ich bereit, ehrlich zu sein? Vertrauensvolle Beziehungen sind das, was wir uns tief im Herzen wünschen. Tun wir alles, dass es dazu kommt. Tragen wir unseren Teil dazu bei. Denn Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Zum Glück, auf der neuen Erde werden wir nicht mehr so viel kontrollieren müssen. Dort herrscht Vertrauen in Vollkommenheit. Freut ihr euch auch schon so wie ich auf diese Zeit? Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.